Werken mit Recht.
Der Podcast für Handwerksbetriebe.
Ja, dann hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Werken mit Recht, der Podcast für Handwerksbetriebe. Ich bin Jenny.
Und ich bin Kim.
Und wir sind heute live, das dürfen wir so sagen. Deshalb, vielleicht alles ein bisschen anders, als man das sonst gewohnt ist. Und ich würde sagen, wir stellen uns einmal ganz kurz vor, weil wir, glaube ich, die meisten kennen uns noch nicht oder haben unseren Podcast auch noch nicht gehört. Ich frage mal ganz kurz, ganz schnell Abfrage, wer kennt Werken mit Recht den Podcast schon? Ja, so ein paar einzelne Hände sehen wir. Okay, perfekt. Dann stellen wir uns trotzdem nochmal vor. Ich bin Geschäftsführerin in der Kreishandwerkerschaft im Landkreis Harburg, das ist kurz unter Hamburg. Und Kim ist auch in einer Kreishandwerkerschaft beschäftigt, als stellvertretende Geschäftsführerin in Braunschweig und Umgebung, so muss man sagen. Ja, seid ihr etwas gewachsen, genau.
Wir sind beide Rechtsanwältinnen, Juristinnen und wir machen in unserem Arbeitsalltag auch die Rechtsberatung unserer Mitgliedsbetriebe, der Innungsbetriebe. Und daraus ist dann quasi auch unser Podcast so ein bisschen entstanden. Und Jenny, wir haben Jahrestag.
Nee, ja. Habe ich verpasst.
Ich habe kein Geschenk für jetzt dich. Auf uns. Ich habe auch nichts mitgebracht. Also wir haben tatsächlich Jahrestag. Wir sind jetzt das zweite Jahr. Wow. Wir haben 2 Jahre jetzt rum. Krass. Also wir haben im April 2024 haben wir unseren Podcast gegründet. Und zwar auf der Zukunft Handwerk in München haben wir gesagt, so, das können wir, das machen wir. Wir haben Bock drauf.
Und wir haben coole Themen. Sachen, die Leute vielleicht interessieren.
Genau, wir haben unsere Themen, wo wir feststellen, okay, das kommt in unserem Arbeitsalltag immer und immer wieder vor, dass die Betriebe die gleichen Fragen stellen. Und wenn wir uns gegenseitig anrufen, um zu sagen, hey, ich habe da ein Thema, hast du das schon mal gehört? Dann heißt es, ja, hatte ich vor 10 Minuten den gleichen Anruf, lass uns doch mal drüber sprechen. Und dann ist das immer unser Aufhänger, um auch eine Folge aufzunehmen.
Genau. Und meistens kümmern wir uns ums Arbeitsrecht und so auch heute. Und wir haben mit Carola so ein bisschen das Thema auch abgestimmt. Und tatsächlich ist es ganz witzig, da kommen wir aber gleich nochmal zu. Ich hatte genau zu diesem Thema gestern auch noch so einen Notfallanruf, so kurz vor Feierabend. Das kann ich auch gleich nochmal schildern aus der Beratungspraxis. Aber es soll heute um das Thema Auftragsmangel gehen. Und was macht man denn eigentlich arbeitsrechtlich? Betriebswirtschaftlich muss das irgendwie anders erklären. Aber arbeitsrechtlich, wenn die Aufträge ausbleiben, was ist, wenn ich noch Mitarbeitende habe, die ich beschäftige und die ich ja auch bezahlen muss? Was mache ich als Arbeitgeber? Was soll ich tun, wenn ich auf einmal vielleicht auch nur kurzfristig oder auch langfristig weniger Aufträge habe, als ich mir das wünschen würde?
Ja, ich fange vielleicht einmal damit an, was die häufigste erste Reaktion der ganzen Geschichte ist. Und das ist sofort Auftragsmangel, ich kriege kein Geld mehr rein, sprich ich muss irgendwo Geld sparen. Ich muss jetzt die Kündigung aussprechen. Ich komme nicht mehr drum rum. Das ist ja häufig der erste Gedankengang, also nicht der allererste, aber der Gedankengang, den man dann doch hat, wenn es irgendwann knapp wird.
Genau, ist halt so eine Art Panikreaktion. Ne? Man denkt sich so, oh Gott, bevor ich die Leute nicht mehr bezahlen kann, muss ich sie jetzt leider entlassen. Und genau diesen Anruf habe ich am Freitag tatsächlich bekommen, auch von einem recht großen Betrieb, war auch für mich überraschend, die gesagt haben, ja, wir haben eine Kündigung ausgesprochen, weil wir haben irgendwie jetzt keine Aufträge mehr und ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und habe ich denn, jetzt kommt eine Kündigungsschutzklage und habe ich denn überhaupt eine Chance? Und ich kann jetzt nicht nur eine Abfindung bezahlen, weil eigentlich kann ich meine Mitarbeiter schon nicht mehr bezahlen. Und kann ich mich auch Kurzarbeit anmelden? Und was muss ich jetzt machen? Und es war echt so Freitag, so ganz kurz vor Feierabend. Ich dachte so, super, ich muss auch noch zur Innungsversammlung. Jetzt müssen wir erstmal alle tief durchatmen und wir gucken mal. Dann gab es ein Pflaster aufgeklebt und den Rest besprechen wir jetzt am Montag dann in Ruhe sozusagen. Aber da habe ich so gemerkt, okay, das war so eine richtige Kurzschlussreaktion und so eine Panikreaktion. Und als ich dann auf der Fahrt hierher gestern nochmal unsere Folge, so, was wir uns überlegt hatten, durchgelesen habe, habe ich gedacht, oh Mann, ja genau, das wollen wir eigentlich Samstag hier auch besprechen. Und deshalb gehen wir das jetzt mal Schritt für Schritt durch, damit niemand in genau diese kleine Falle oder auch in diesen Fehler tappt, ne?
Also. Ja, genau. Also es ist nämlich tatsächlich so, dass die Kündigung ja immer eigentlich das letzte Mittel nur sein darf. Ein Betrieb und ein Arbeitgeber muss eben immer erstmal alle möglichen anderen Mittel ausschöpfen, bevor man überhaupt erst über eine betriebsbedingte Kündigung nachdenken kann. Genau. Und da fangen wir jetzt auch an und steigen dann mit dem ersten Thema ein. Und du hast es auch schon genannt eigentlich.
Genau. Also der erste Gedanke, den man vielleicht haben sollte, wenn einem die Aufträge einbrechen, ist erstmal Kurzarbeit. Ich denke mal, dieser Begriff ist spätestens seit Corona irgendwie jedem so ein bisschen im Kopf und sollte eigentlich kein neuer Begriff sein. Aber rechtlich, Kim, was steckt denn hinter dem Begriff Kurzarbeit eigentlich?
Also bei der Kurzarbeit geht es ja darum zu sagen, vielleicht habe ich zwar noch Aufträge, aber eben nicht mehr ausreichend viele Aufträge, um alle meine Mitarbeitenden zu beschäftigen. Ich muss also meine Arbeitszeit reduzieren. Und ganz so einfach, den Mitarbeitern zu sagen, so, ich reduziere jetzt mal die Arbeitszeit, ihr macht jetzt anstatt 40 nur noch 20 Stunden die Woche, das funktioniert arbeitsrechtlich nicht.
Genau, und damit zahle ich natürlich auch nur die 20 Stunden. Und da kommen wir nämlich zu dem Moment, wo dann wahrscheinlich auch die Mitarbeitenden sagen, ja, nee, also so geht's nicht.
Und deswegen haben wir dann dieses Konstrukt, das eben da durchaus der Staat auch mal ein bisschen unterstützt. In dem Fall ist es dann die Agentur für Arbeit, die nämlich das sogenannte Kurzarbeitergeld bezahlen kann, wenn man das dann rechtzeitig anmeldet und beantragt. Das heißt, den Mitarbeitern wird sogar das Geld quasi durch die Agentur für Arbeit dann auch mitfinanziert, das Einkommen. Und das ist auch der Fall, wenn wir zwischenzeitlich mal sagen, ich habe mal 2 Monate gar keine Aufträge. Also diese sogenannte Kurzarbeit Null. Auch die existiert und auch dafür gibt es dann staatliche Unterstützungen.
Genau. Das ist jetzt nicht der volle Monatslohn, Kim. Wie viel ist das? Beim KUK, also Kurzarbeitergeld, kurz KUK, kann sein, dass wir diese Abkürzung heute noch ein paar Mal verwenden aus Versehen.
Das sind diese 60%, die wir eigentlich auch alle immer schon kennen, oder eben 67%, wenn man dann auch noch kleine Kinder hat.
Vom Nettolohn, okay, muss man sagen. Genau. Und das bezahlt dann nicht der Arbeitgeber, sondern die Agentur für Arbeit. Ja, sicherlich werden sich jetzt einige denken, das ist an Voraussetzungen geknüpft. Dem ist auch so. Also nicht jeder kann einfach Kurzarbeit anmelden. Deshalb wollen wir auch gerne mal auf die Voraussetzungen eingehen, Kim. Wie sieht's da aus?
Ja, man sagt halt eben ein erheblicher Arbeitsausfall und ihr hört es schon, es ist wieder sehr juristisch erheblich. Ja, was soll das denn eigentlich bedeuten? Wir Juristen werden sehr ungerne sehr konkret.
Ist so, wir lassen uns da sehr ungerne festnageln auch.
Aber man hat, irgendwann sagt die Rechtsprechung doch, es gibt so ein paar Ansatzpunkte und in dem Fall sagt man, also wenn die Belegschaft in Gänze so ungefähr mehr als 10% der Arbeitszeit verlieren würde. Das ist so der Moment, wo man davon spricht, dass aufgrund von Auftragsmangel schon Kurzarbeit beantragt werden kann. 10% ist jetzt gar nicht mal so massiv viel, wenn man da mal drüber nachdenkt, in der heutigen Zeit vor allem auch.
Ja, das stimmt.
Dann haben wir eben noch ein zweites Argument, was wir brauchen. Und das ist, dass der Grund irgendwie entweder wirtschaftlicher Natur sein muss oder ein unabwendbares Ereignis darstellt. Also unabwendbare Ereignisse, das können natürlich solche Sachen sein wie Flutkatastrophen oder Sonstiges, wo man natürlich dann auch nicht mehr arbeiten kann. Aber die wirtschaftliche Natur, naja, das ist dann natürlich der Auftragsmangel einfach.
Genau. Oder hier so unabwendbares Ereignis wäre zum Beispiel auch Corona-Pandemie. Deshalb hat Kurzarbeit da ja ganz neuen Aufschwung gekriegt sozusagen, weil da ja viele Branchen auch betroffen waren.
Ja, und dann haben wir den letzten und das ist auch einer tatsächlich, würde ich sagen, mit der wichtigsten Punkte. Wir brauchen erstmal überhaupt eine Grundlage dafür, um Kurzarbeit bei den Mitarbeitenden anordnen zu dürfen. Also ich kann jetzt nicht einfach dahergehen und sagen, wir machen jetzt Kurzarbeit. Das kann ich nur dann, wenn ich zum Beispiel einen Tarifvertrag habe, der anwendbar ist, wo das drinsteht. Oder aber in meinem Arbeitsvertrag habe ich schon drinstehen, ja, also bei Auftragsmangel ist der Arbeitgeber dazu berechtigt, auch einseitig Kurzarbeit anzuordnen. Das wäre der ideale Weg. Wir wissen aber auch aus unserer Beratungspraxis, häufig ist das einfach nicht der Fall.
Nee, genau. Also in den wenigsten Arbeitsverträgen steht das drin, auch in so vorformulierten Arbeitsverträgen ist es in der Regel nicht enthalten tatsächlich.
Ich weiß, in unseren Mustern steht es.
Ja, aber die haben wir ja auch gemacht. Genau. Aber ja, meistens steht das nicht drin.
Gut, aber die Alternative, wenn nichts drin steht, Jenny, heißt?
Individualvereinbarung.
Individualvereinbarung. Ich muss also mit jedem einzelnen Mitarbeiter sprechen und jeder einzelne Mitarbeiter muss der Kurzarbeit zustimmen.
Genau. Und da gilt natürlich auch wieder das AGG. Also wir können jetzt nicht sagen, für 3 machen wir Kurzarbeit und für die anderen nicht. Da muss man ein bisschen gucken, ne? Also die, die zustimmen, okay, aber da wird es dann richtig kompliziert. Also schöner ist es, man hat das im Arbeitsvertrag direkt für alle gleich geregelt. Man trifft also wenn es einen Betriebsrat gibt, wird hier meistens nicht der Fall sein, aber dann haben wir es nochmal genannt, kann man noch eine Betriebsvereinbarung treffen und dann hat man da auch alle wieder zusammen sozusagen. Ansonsten könnte das auch für Unmut im Unternehmen sorgen.
Ja, also quasi der erste Tipp am heutigen Tage, guckt mal in eure Arbeitsverträge, die ihr so schreibt, ob die Möglichkeit denn schon vorhanden ist.
Und wenn nicht, nehmt sie gerne mit auf.
Ja, dann ist noch die Frage, wie lange kann man Kurzarbeit denn eigentlich so nutzen? Also 1-2 Monate Auftragsmangel, ein bisschen verringerte Aufträge wird man vielleicht noch überbrücken können. Bis wann geht das so, Jenny?
12 Monate sind das. Also man darf 12 Monate Kurzarbeit machen. Und ich glaube, es gab eine Verlängerung nochmal auf 24. Das ist noch aus der Pandemiezeit, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja. Das ist aus der Pandemiezeit, das heißt, bis zu 24 Monate Kurzarbeit waren jetzt möglich. Das ist derzeit noch der Fall. Diese Regelung ist verlängert worden bis Ende des Jahres.
Genau. Okay, jetzt nochmal kurz und knackig das erste Thema Kurzarbeit. Was rätst du denn Arbeitgebenden, die gerade überlegen, ob Kurzarbeit so das Richtige ist?
Ich nehme mal das, was hier tatsächlich auch wortwörtlich einmal gerade auf meinem Blatt Papier steht. Ich fand das ganz süßen Vergleich. Kurzarbeit ist ja ein Schutzschirm sozusagen. Und das heißt, wenn wir unseren Regenschirm erst aufspannen, wenn es schon regnet, dann sind wir nass. Das heißt, wir sollten uns lieber schon vorher schon die Gedanken drum machen, zu sagen, wir kommen so langsam an einen Punkt, wo wir merken, es geht nicht weiter. Man sollte also mal erwägen, ist die Kurzarbeit vielleicht sogar jetzt schon der richtige Punkt, damit wir gar nicht erst an dem Punkt angelangen, dass wir später nur noch über das letztmögliche Mittel, nämlich die Kündigung, sprechen. Und die Beantragung am Ende ist auch nicht ganz so kompliziert. Das ist bei den Agenturen für Arbeit zu beantragen. Das geht mittlerweile online und relativ unbürokratisch auch.
Und noch ein kleiner Hinweis auch aus der Praxis. Die Agenturen haben auch allen Arbeitgeberservice und da darf man auch gerne anrufen und die beraten dann auch. Also die sind da schon auch sehr hilfsbereit und das sollte man auf jeden Fall dann auch nochmal nutzen. Genau.
Bevor wir aber über Kurzarbeit nachdenken, habe ich immer so Fragen, die als allererstes den Leuten so in den Kopf kommen und das hat auch so ein bisschen mit dem Thema Kurzarbeit zu tun. Habe ich denn eigentlich andere Möglichkeiten? Meine Mitarbeiter haben Überstunden. Darf ich das eigentlich anordnen, dass die Überstunden jetzt einfach abgebummelt werden? Kann ich anordnen später auch, dass vielleicht der Urlaub genommen wird? Also so diese Themen, das ist ja auch nochmal ganz relevant, weil das ist ja vorhanden und das sind ja auch Geldwerte, die da irgendwo vorhanden sind.
Ja, ist auf jeden Fall ein guter Punkt und in der Praxis tatsächlich die relevanteste Frage. Und da muss man sagen, ich würde jetzt erstmal mit den Überstunden starten und dann nochmal Urlaub. Also das Gesetz sagt halt zum Thema Kurzarbeit, bevor man Kurzarbeit anmeldet, müssen zuerst alle anderen Vorkehrungen ausgeschöpft werden, die irgendwie möglich ist. Und dazu zählt natürlich auch der Abbau von positiven Überstunden, sage ich mal. Also wenn wir ein Arbeitszeitbuch füllen, geht das ja einmal ins Plus und einmal ins Minus. Und hier kann man anordnen, erstmal Überstunden abzubauen. Ja.
Das heißt, es ist in dem Fall sogar als zumutbare Handlung verpflichtend, bevor man dann die Kurzarbeit anordnet, erstmal zu gucken, wie sehen denn die Überstundenkonten aus. So.
Ja, das ist so. Es gibt aber eine Ausnahme. Und zwar, wenn natürlich vor einem Tarifvertrag, wenn es einen Tarifvertrag gibt, oder vielleicht auch in einer Betriebsvereinbarung, wenn es einen Betriebsrat gibt, das sind nochmal so Kleinigkeiten, ne, so die Feinheiten, wenn da eine Ausnahme drin steht, dass Arbeitszeitguthaben nicht zur Überbrückung verwendet werden dürfen, dann darf man die natürlich jetzt auch nicht zur Vermeidung von Kurzarbeit anordnen.
Ja, dann habe ich noch eine andere Idee. Und ich weiß, die Idee, auf die kommen meine Betriebe auch immer in meinen Beratungen. Heute akut, ich habe keinen Auftrag mehr, kann ich meine Mitarbeitenden jetzt nicht einfach nach Hause schicken und wir schreiben Minusstunden auf?
Ja, auf die Idee kommst nicht nur du, die Frage kriege ich auch häufig. Ja, Komma wenn. Wir legen uns nicht gerne fest, wir lassen uns nicht gerne festnageln, das haben wir schon gesagt. Also, was geht, wenn es arbeitsvertraglich oder tarifvertraglich vereinbart ist? Also, wenn vorher klar ist, okay, Das ist so unter den Vertragsparteien festgelegt. Man darf das anordnen. Dann darf man es natürlich auch tun. Einfach einseitig anordnen aus dem Nichts, sage ich jetzt mal so. Das geht leider nicht. Und noch ein ganz anderer wichtiger Punkt ist, diese Minusstunden müssen natürlich später auch dann wieder aufgeholt werden. Also der Arbeitnehmer verliert jetzt keinen Lohn. Man darf jetzt nicht dann auch noch, wenn man die Überstunden anordnet, auch noch sagen, ich streiche dir dann auch noch den Lohn, sondern man muss dann auch die Chance geben, die Arbeitszeit wieder einzuarbeiten und man bleibt halt beim selben Lohn.
Also es ist am Ende eigentlich gar keine Lösung. Und das ist auch etwas, was in der Beratung nicht nur an solchen Stellen vorkommt, sondern zum Beispiel auch in diesen Baubereichen. Es ist oft so, 15 Uhr, die Baustelle ist fertig, es lohnt sich nicht nochmal irgendwo anders hinzufahren.
Ja.
Und da müssen wir tatsächlich leider immer sagen, dass Auftragsmangel oder auch die Organisation, wie geht es jetzt weiter, in die Risikosphäre des Arbeitgebers fällt. Und exakt. Das bedeutet, der Arbeitnehmer darf dadurch am Ende tatsächlich keine Nachteile erfahren.
Genau, er darf ja keinen Nachteil erleiden.
Thema Urlaub.
Ich kann sagen, Urlaub hatten wir noch, ne? Ja, die Frage, die sich jetzt stellt, kann ich denn jetzt Urlaub anordnen? Wenn noch so viel Urlaub da ist, noch häufig ist das ja auch nochmal eine recht lange Zeit, mit der man überbrücken könnte. Und da lege ich mich auch wieder nicht fest. Jetzt kommt die nächste Juristenantwort. Darf man Urlaub anordnen? Es kommt darauf an. Wissen wir jetzt auch nicht so genau. Also der Urlaubswunsch des Arbeitnehmers, der geht natürlich erstmal vor. Also der hat erstmal Vorrang. Der Arbeitgeber kann ich einfach sagen, so, nächste Woche nimmst du jetzt mal Urlaub und bist mal eine oder zwei Wochen einfach nicht da. Es sei denn, es liegen sehr dringende betriebliche Belange vor. Und jetzt kommen wir wieder in so unbestimmte Rechtsbegriffe. Was sind denn eigentlich dringende betriebliche Belange?
Ja, also dass dieser Urlaub erstmal durch den Arbeitnehmer, dass erstmal die Wünsche vorrangig zu nehmen sind, das ergibt sich eben ganz einfach aus dem Bundesurlaubsgesetz. Denn da steht nicht drin, der Arbeitgeber gibt Urlaub, sondern der Arbeitnehmer nimmt Urlaub. Und die Formulierung ist ja eigentlich ganz eindeutig, würde ich behaupten.
Ja.
Und deswegen ist das durchaus schwierig. Das bedeutet nicht, dass wir keinen Betriebsurlaub anordnen dürfen. Wir müssen uns eben nur an Regeln halten. Das muss lange genug im Voraus passieren.
Man darf auch nicht über den kompletten Urlaub verfügen, auch nicht im Betriebsurlaub, sondern nur über einen gewissen kleineren Anteil als der Gesamturlaub und so weiter und so fort.
Jetzt sagen wir ja, bei dringenden betrieblichen Belangen dürfen wir das dann doch mal. Ist das jetzt so ein Fall, Auftragsmangel?
Also das ist jetzt wirklich nicht so pauschal zu beantworten, sondern da muss man sich wirklich den Einzelfall dann immer noch mal angucken. Aber grundsätzlich ist so ein Auftragsmangel, also ein Arbeitsmangel im Betrieb schon auch als dringender betrieblicher Mangel, dringender betrieblicher Grund zu qualifizieren.
Jetzt haben wir aber häufig die Situation, wir planen unseren Urlaub Anfang des Jahres.
Häufig ist das.
Nicht unbedingt immer den gesamten Urlaub, aber schon so, dass man einen groben Urlaubsplan hat für das laufende Jahr. Und jetzt stelle ich im laufenden Jahr fest, ich habe meine Urlaubsanträge der Mitarbeitenden schon bewilligt und stelle fest, es geht gar nichts mehr, wir müssen uns um Kurzarbeit kümmern. Mhm. Muss ich denn dann jetzt noch den Urlaub anordnen? Weil eigentlich haben die ja schon Urlaub gewährt bekommen von mir, auch wenn er in der Zukunft liegt und vielleicht sogar schon Urlaubsreisen gebucht.
Ja, die Antwort ist sehr klar, nein. Also wenn der Urlaub fest geplant ist, also wenn ihr im Unternehmen einen festen Urlaubsplan habt oder vielleicht auch nur ein oder zwei Mitarbeiter habt und euch mit denen aber fest absprecht und sagt, okay, du nimmst dann Urlaub, du dann und ich dann, dann müsst ihr daran nichts mehr ändern. Also das mutet man jetzt auch keinem zu, sagen, es müssen gebuchte Urlaubsreisen abgesagt werden, weil nun mal jetzt der Arbeitgeber in eine Schieflage geraten ist, was die Aufträge angeht. Deshalb ist natürlich auch die klare Empfehlung, gerade wenn man merkt, in der Branche wird es ein bisschen haariger, am Anfang des Jahres dann schon mal so einen Urlaubsplan zu machen, auch mit den Mitarbeitenden, weil man dadurch natürlich schon mal diese Voraussetzung abhakt und sagt, nee, wir haben einen Urlaubsplan, an den müssen wir uns auch halten, wir haben die Anträge auch genehmigt und dann hat man diese Voraussetzung sozusagen schon mal erfüllt. Also da zwingt einen dann auch niemand mehr, den Urlaub den Arbeitnehmern wieder wegzunehmen.
Ich finde das auch aus dem wirtschaftlichen Aspekt heraus tatsächlich ganz wichtig, denn der Urlaub ist ja kein unbezahlter Urlaub. Das heißt am Ende, selbst wenn ich jetzt die Mitarbeitenden alle in den Urlaub schicke, Das Geld kommt ja trotz allem nicht rein in der Zeit. Das ändert also ja an der Zahlungspflicht des Arbeitgebers im ersten Moment nichts. Das heißt, die Kurzarbeit würde uns ja aber im sofort entlasten. Und wenn wir erst den Urlaub einsetzen müssten, dann wäre die Entlastung ja auch trotzdem erst so einen Monat später, wenn wir den gesamten Jahresurlaub einsetzen müssten.
Genau. Ja, so viel zu diesen beiden Möglichkeiten, die immer erfragt werden. Und jetzt kommen wir natürlich noch mal zu einem bisschen kniffligeren Thema. Was ist denn jetzt, und das ist zum Beispiel in diesem Fall, den ich anfangs geschildert hatte, der Freitag bei mir auf dem Schreibtisch gelandet ist, der Fall. Da ist es so, in der einen Abteilung ist sehr viel Arbeit da, aber nicht genug Gesellinnen und Gesellen, die diese Arbeit machen können. Und die nachfolgende Abteilung, in dem Fall die Lackierer, die haben gar keine Aufträge, weil ja die Vorarbeiten nicht erledigt sind. Das bedeutet, ein Unternehmen in einem Bereich, super viel Arbeit, kann aber nicht geschafft werden, weil zu wenig Mitarbeitende. Und der andere Bereich, der darauf nachfolgt, die stehen sich alle die Beine in den Bauch und können nicht mehr beschäftigt werden. Was ist denn damit? Kann ich die jetzt umsetzen? Kann ich jetzt sagen, hier, du machst jetzt nicht mehr Fahrzeuglackierung, du machst jetzt ein bisschen Karosseriebau?
Soll ich das böse Wort schon wieder sagen? Es kommt drauf an.
Oh Mann, ey.
Ich weiß. Und ich weiß, also die unsere Folgen vielleicht schon mal gehört haben, wir sagen das so häufig. Und wir selber haben uns im Studium auch darüber aufgeregt, dass unsere Professoren immer gesagt haben, es kommt drauf an. Aber am Ende ist es leider Gottes wirklich so, dass jeder Einzelfall einfach unterschiedlich ist. Ja. Und auch hier kommt es zum Beispiel darauf an, ob wir im Arbeitsvertrag stehen haben, dass die Arbeitnehmer auch in anderen Bereichen des Unternehmens in einer gleichwertigen Tätigkeit zum Beispiel eingesetzt werden können. Steht in vielen Arbeitsverträgen drin, so ein gewisses Weisungsrecht haben wir da. Gleichwertige Tätigkeit bedeutet dann aber auch, ich darf natürlich jetzt nicht sagen, also ich habe hier jemanden eingestellt, ich sage jetzt mal, wenn wir unterschiedliche Filialen zum Beispiel hätten als Filialleiter, und in der anderen Filiale habe ich keinen Filialleiter frei, Posten frei und versetze dann einfach in so eine Verkäuferstelle. Ne, das habe ich bei den Bäckern zum Beispiel häufig, dass sowas aufkommt. Das geht nicht, weil das keine gleichwertige Tätigkeit ist.
Genau.
Schwierig wird es auch, wenn im Arbeitsvertrag zu konkret drinsteht, was derjenige eigentlich macht.
Ja, weil wenn die Aufgaben natürlich sehr konkret beschrieben sind, wird es auch sehr schwierig, mit dem Weisungsrecht dann andere Aufgaben noch hinzuzufügen. Vor allem, wenn da nicht noch so eine schöne Öffnungsklausel oder so steht, wo dann drin steht, kann auch in anderen Bereichen des Unternehmens eingesetzt werden, auf Weisung des Arbeitgebers oder sowas. Wenn man sowas dann auch nicht drinstehen hat, dann wird es schon richtig eng, die Person woanders dann auch zu beschäftigen, obwohl es dasselbe Unternehmen ist und auch wenn es ein sehr kleiner Betrieb ist.
Ja, und wenn wir eben diese Möglichkeiten uns nicht vorgehalten haben in unseren Arbeitsverträgen, ihr merkt es, wir sprechen immer über Mitarbeitende, die uns am Ende die Probleme bereiten. Es gibt auch immer Lösungen, dass man miteinander spricht. Das wollen wir dabei nicht sagen. Ne? Mhm. Wir wissen alle, es ist schöner, auch vielleicht die Arbeitszeit zu reduzieren, als den Arbeitsplatz ganz zu verlieren. Aber es gibt auch eben schwierige Mitarbeitende.
Und man muss vielleicht nochmal hinzufügen, bei uns landen natürlich auch immer nur die Negativbeispiele. Also wir werden immer nur angerufen, wenn es schlecht läuft. Uns ruft eigentlich nie jemand an, wenn es gut läuft. Und deshalb wirkt das immer etwas schwarzmalerisch. Aber jeder, der vielleicht in unserem Podcast schon mal reingehört hat oder es nach diesem Tag auch tun wird, wird feststellen, wir sind immer sehr orientiert auch an praxisnahen Lösungen, die vielleicht nicht immer das Recht bis zum Ende ausschöpfen, sondern wo man auch ins Gespräch kommt und versucht, es anders zu lösen. Aber dafür muss man natürlich seine Rechte kennen. Und jetzt gibt es ein Recht, wie wir nochmal, oder eine Möglichkeit, wie wir Mitarbeiter anders einsetzen können.
Ja, also wir stellen jetzt fest, wir sind leider an dem Punkt, wir haben nichts dergleichen im Arbeitsvertrag vereinbart. Und wir haben leider auch so einen Mitarbeitenden vor uns, der sagt, ich spiele nicht mit, ich möchte das alles nicht. Dann bleibt uns eine Sache. Also würden uns zwei Sachen bleiben, aber ich bleibe mal bei der harmloseren Sache. Und das Ganze nennt sich Änderungskündigung. Hat das hier im Raum schon mal jemand gehört? Änderungskündigung, das Wort.
Ja. Ah, so ein paar. Okay, sehr gut. Ja, Kim, was ist eine Änderungskündigung?
Also eine Änderungskündigung ist eigentlich erstmal ganz eine ganz normale Kündigung. Sagt so, lieber Arbeitnehmer, ich kündige dir jetzt zum Zeitpunkt X. Ich biete dir aber an, bei mir im Betrieb weiterhin beschäftigt zu sein, aber eben zu geänderten Konditionen, wie zum Beispiel anstatt 40 nur noch 20 Stunden. Das ist die klassische Änderungskündigung, also eine Kündigung mit dem Angebot, aber trotzdem weiter beschäftigt zu werden, eben nur zu anderen Bedingungen. Das Ganze ist trotzdem natürlich angreifbar, weil es am Ende eine Kündigung ist. Der Arbeitnehmer muss dieses Angebot nicht annehmen.
Genau. Also er kann das Angebot annehmen, auch unter Vorbehalt, kann auch gleichzeitig Kündigungsschutzklage einreichen, um halt zu gucken, ob diese Änderung, die da vorgenommen wird, mit, ich sag mal, ein bisschen Druck oder auch Zwang, ob die denn sozial gerechtfertigt ist. Also der Arbeitnehmer tatsächlich oder die Arbeitnehmerin das Recht, das auch gerichtlich überprüfen zu lassen. Und das klingt jetzt schon sehr kompliziert und auch sehr riskant, Kim. Ist so, ne? Also ist schon auch ein schwieriger Fall, muss ich sagen.
Ja. Also es ist schon so, das muss ich auch sagen, die Änderungskündigungen, ich habe es ja gesagt, es ist am Ende trotzdem erstmal eine normale Kündigung. Das heißt, auch da müssen alle rechtlichen Bedingungen erfüllt sein, zu denen wir gleich einmal kommen. Es ist aber schon so, dass uns die Richter sagen bei Änderungskündigungen, naja, wir müssen ja immer das mildeste Mittel suchen und eine Änderungskündigung wird schon das mildere Mittel gegenüber einer tatsächlichen endgültigen Kündigung sein.
Genau.
Das heißt, da sind die Richter uns gegenüber etwas gnädiger unterwegs.
Ja.
Aber das, was wir eingangs gesagt haben, natürlich, selbstverständlich, wenn wir an diesem Punkt angekommen sind, dass wir merken, es geht nicht mehr, sind wir so, dass wir sagen, ganz pragmatisch, sprecht ganz offen und ehrlich mit euren Mitarbeitenden und erzählt denen das und legt auch mal ein bisschen was offen, weil wir sind ja alles Menschen und wir wollen ja auch nur nachvollziehen, was mit uns passiert. Mhm. Und das ist so das Allererste und das Einfachste ist eigentlich zu sagen, finden wir eine Lösung. Denn eine Lösung kann auch sein, zum Beispiel zu vereinbaren, nur vorübergehend die Stunden zu reduzieren. Wir müssen das ja gar nicht endgültig festhalten. Wir können ja erstmal sagen, wir machen das mal für die nächsten 3 Monate, weil es sieht nicht so gut aus. Und danach gucken wir nochmal neu gemeinsam auf die Situation.
Genau. Und das kann man natürlich auch alles schriftlich festhalten. Man kann da auch den Arbeitnehmern sozusagen die ein bisschen die Last nehmen und dann auch Verbindlichkeiten schaffen und sagen, gut, wir machen das Ganze befristet bis dann und dann und versuchen das irgendwie zusammen hinzubekommen. Und das ist sicher auch immer der Weg, zu dem wir zuerst raten. Aber wenn alles nichts hilft.
Wenn alles nichts mehr hilft, dann müssen wir leider Gottes doch über dieses Wort betriebsbedingte Kündigungen auch noch einmal sprechen. Wir merken, Kurzarbeit hilft uns nicht sonderlich viel weiter. Es ist einfach so gravierend, dass wir nicht mehr hinkommen. Die Kurzarbeit ist nicht das langfristige Ziel, weil wir merken, es ist auf Dauer einfach so, dass uns die Aufträge wegbrechen und die Mitarbeitenden spielen vielleicht auch nicht so mit. Und auch mit der Änderungskündigung merken wir, auch das bringt uns nichts, weil ich vielleicht trotzdem Zeiten abdecken muss. Dass ich sage, es bringt mir aber nichts, wenn ich einen habe, der eben nur 5 Stunden am Tag da ist. Ich brauche jemanden, der trotzdem den ganzen Tag da ist. Dann hilft mir eine Halbtags- oder 2 Halbtagskräfte vielleicht nicht so viel wie eine Vollzeitkraft.
Das stimmt. Und du hast noch 2 andere sehr wichtige Sachen gerade gesagt. Da will ich noch mal ganz kurz einen Fokus drauf setzen, weil das auch in meinem Fall am Freitag nämlich so ein Beratungsthema war. Also dieser Arbeitsplatz muss bei einer betriebsbedingten Kündigung wirklich dauerhaft wegfallen und nicht nur kurzfristig. Und das ist auch so ein bisschen der Unterschied oder die Abgrenzung noch mal zur Kurzarbeit zu sagen, habe ich jetzt einen kurzfristigen Engpass und könnte auch Kurzarbeit anmelden oder sehe ich keinen Himmel mehr und keine Besserung in Sicht und dieser Arbeitsplatz wird wohl dauerhaft weg sein, weil ich meinen Betrieb ohnehin jetzt etwas verkleinern werde oder auch umstrukturiere und dann sind wir bei der betriebsbedingten Kündigung. Das ist nochmal, glaube ich, was ganz wichtig ist, auch zu verstehen und auch dieses Verhältnis Kurzarbeit, betriebsbedingte Kündigung, weil der Grund ist derselbe, wir haben zu wenig Beschäftigung. Einmal kurzfristig, auf eine gewisse Dauer und einmal tatsächlich wahrscheinlich, und da muss man eine Prognoseentscheidung natürlich treffen, langfristig, sowas kann sich ja auch wieder ändern, wenn die Branche sich ändert, das steht dem auch nicht entgegen. Aber für den Moment, wo man die Kündigung ausspricht, muss man das bewerten. Und betriebsbedingte Kündigung nur bei dauerhaftem Wegfall des Arbeitsplatzes.
Dann ist etwas, auch das haben wir schon ein bisschen immer mal wieder anklingen lassen. Ja. Und das ist auch das, wo ich behaupten würde, wo die meisten Fehler passieren.
Definitiv.
Die Sozialauswahl. Das ist so ein Wort, was immer ein bisschen mitschwebt, wo wir drüber sprechen, wenn wir über betriebsbedingte Kündigung sprechen. Sozialauswahl. Was bedeutet das denn eigentlich? Was steht denn dahinter?
Der größte Fehler, der nicht bei der Sozialauswahl gemacht wird, sondern der größte Fehler, der gemacht wird, ist, dass die Sozialauswahl gar nicht gemacht wird. Und eine Sozialauswahl ist, wenn man mehrere Beschäftigte hat, zwingendes Erfordernis für eine betriebsbedingte Kündigung. Also erste Tatbestandsvoraussetzung, so reden wir immer, ist dieser dauerhafte Arbeitsmangel. Und die zweite ist direkt, wen darf ich denn entlassen? Und dafür muss ich die Sozialauswahl machen. Und dafür müssen wir als Arbeitgeber unterschiedliche Kriterien berücksichtigen. Die sind uns vorgegeben vom Bundesarbeitsgericht, was sich witzigerweise übrigens hier in Erfurt befindet. An der Einfahrt bin ich nämlich vorhin vorbeigefahren. Und diese Kriterien lauten Lebensalter, Betriebszugehörigkeit, Unterhaltspflichten und Schwerbehinderung. Und diesen Kriterien muss man jetzt sozusagen einen Kennwert zumessen. Also man vergibt sozusagen Punkte, um es mal ganz einfach zu sagen. Wie man das gewichtet, darf man als Arbeitgeber selbst entscheiden. Man muss es nur für alle gleich anwenden. Also man überlegt sich einmal vorher, was ist mir am wichtigsten, zum Beispiel Betriebszugehörigkeit. Und dann sagt man, okay, für jedes Jahr der Betriebszugehörigkeit vergebe ich 2 Punkte. Für jedes Lebensalter vergebe ich 1 Punkt. Das ist so manchmal gedeckelt bei einem gewissen Lebensalter. Meistens so bei 55 macht man da so einen Punkt. Und dann guckt man sich noch an, ist die Person oder wer ist verheiratet? Also wer lebt in einer Lebensgemeinschaft, wo man eine Unterhaltspflicht hat? Und gibt es Kinder, für die man noch unterhaltspflichtig ist? Dem gibt man dann auch wieder Punkte. Und dann muss man natürlich noch eine Schwerbehinderung, wenn sie denn bekannt ist, auch noch berücksichtigen. Und dafür gibt es auch noch Punkte. Und derjenige, jetzt mal ganz platt gesagt, der die wenigsten Punkte hat, wäre dann auch derjenige im Unternehmen, der gehen müsste. Egal, arbeitsrechtlich, wie gut man jetzt diesen Mitarbeiter oder diese Mitarbeiterin findet. Und das ist ein bisschen das, was auch häufig schief geht, wenn die Sozialauswahl denn gemacht wird, dass dann gesagt wird, ja, aber das ist mein engagiertester und motiviertester Arbeitnehmer. Und da müssen wir sagen, im Arbeitsrecht, leider völlig irrelevant. Betriebswirtschaftlich, absolute Vollkatastrophe. Menschlich, sicherlich auch. Aber das Arbeitsgericht, können sich gerne alle nebenan beschweren, sagt, so ist es, wir müssen es objektivieren und wir müssen rausfinden, wer gehen muss bei der betriebsbedingten Kündigung.
Also es gibt noch eine einzelne kleine Einschränkung, aber die ist äußerst schwer zu begründen und das nennt sich dann auch tatsächlich gewisse Leistungsträger. Die dürfen wir aus dieser Sozialauswahl etwas herausnehmen. Das zu begründen vor Gericht, dass derjenige besondere Kenntnisse hat, die kein anderer hat, die ich nicht einfach mal eben so anlernen kann, ist äußerst. Das ist äußerst, äußerst schwierig. Wen wir aber natürlich nicht miteinander vergleichen müssen, ist den Meister mit dem Gesellen. Also wenn ich einen Meister beschäftige und einen Gesellen und ich sage, okay, den Meister brauche ich ja aber, weil ich selber vielleicht als Betriebsinhaber auch keinen Meister habe, sondern meinen Meister als Betriebsleiter angestellt habe, dann muss ich natürlich nicht den Meister entlassen, sondern dann darf die Wahl auch auf den Gesellen fallen.
Genau.
Die beiden sind nicht vergleichbar in diesem Moment.
Genau, da ist wieder das Thema nicht Äpfel mit Birnen, sondern immer nur gleiche Positionen im Unternehmen. Ne? Also die müssen sozusagen direkte Kolleginnen oder Kollegen sein, damit wir die überhaupt in eine Vergleichsgruppe schieben können. Ja.
Eine Einschränkung möchte ich ganz gerne auch noch vornehmen. Das kommt aber ein bisschen darauf an, wie groß ein Betrieb so ist, ob das überhaupt zutrifft. Und zwar hast du ja eben gesagt, der Betriebszugehörigkeit und Alter müssen irgendwie bewertet werden. Das führt ja häufig dazu, dass diejenigen, die besonders alt sind und schon besonders lange sind, nicht diejenigen sein werden, die gehen müssen und mein Betrieb veraltert, weil ich nur die Jungen entlassen kann, die gerade erst kurz bei mir sind, wenn ich nach dieser Sozialauswahl gehe. Mhm. Und das stellt natürlich auch ein riesengroßes Problem dar. Und da haben größere Konzerne mal versucht, etwas durchzusetzen. Und zwar haben die dann Altersgruppen geschaffen. Wir haben gesagt, okay, ich vergleiche jetzt einfach mal nur die 25- bis 35-Jährigen miteinander, nur die 35- bis 45-Jährigen miteinander. Und innerhalb jeder Gruppe muss am Ende einer gehen. Aber ich kann damit meine Altersstruktur am Leben halten. Und auch da ist mal gesagt worden, ja, das ist schon in Ordnung. Das ist ja begründet, dass man sagt, das können wir alle nachvollziehen. Und es wäre ja auch nicht fair, wenn es immer die Jungen treffen würde. Es ist auch nicht fair, wenn es immer die Alten trifft. Und genau deswegen ist das, glaube ich, eine sehr faire Regelung, wenn man eben einen Betrieb hat, den man so strukturieren kann.
Ja, definitiv.
So, Sozialauswahl. Ihr hört, es ist nicht einfach zu begründen.
Und es ist ein heikles Thema, weil da wirklich auch so die Betriebspraxis und vielleicht auch das Bauchgefühl des Unternehmers häufig sehr weit abweicht, sozusagen von und auch die Betriebswirtschaftlichkeit nicht so richtig mit diesen arbeitsrechtlichen Regeln zusammenpasst. Und dass man sich damit sehr schwer tut, kann ich verstehen. Das ist so.
Dann jetzt noch einmal dazu, auch wenn wir es schon ein bisschen dargestellt haben, Jenny, was sind die häufigsten Fehler ganz ausdrücklich bei der betriebsbedingten Kündigung?
Keine Sozialauswahl oder eine fehlerhafte Sozialauswahl ist, glaube ich, der allergrößte, und keine Sozialauswahl ist, glaube ich, der größte Fehler, das ist eigentlich immer der Fall. Oder der Arbeitgeber kündigt wegen Auftragsmangel und stellt dann ganz kurz danach neue Leute ein. Das ist natürlich, wenn da die Kündigungsschutzfristen noch laufen, dann wird es auch richtig haarig. Also dann ist das einfach keine echte betriebsbedingte Kündigung. Und wir müssen zwar bei der Kündigung keine Gründe angeben, aber wir müssen uns schon, wenn wir die Kündigung aussprechen, darüber im Klaren sein, warum kündigen wir? Kündigen wir jetzt betriebsbedingt wegen dieses Auftragsmangels oder kündigen wir verhaltensbedingt? Und dann haben wir ganz andere Voraussetzungen, die wir erfüllen müssen. Und das war in diesem Beratungsgespräch am Freitag, deshalb sage ich das auch nochmal. Da wurde dann gesagt, ja, aber dann haben wir ja auch noch Fehlverhalten XYZ. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt müssen Sie mir aber mal sagen, machen wir eine betriebsbedingte Kündigung wegen Auftragsmangel oder weil wir eine verhaltensbedingte Kündigung machen, weil dann fangen wir die Beratung immer von vorne an. Also das muss man sich schon vorher überlegen und das dann währenddessen umzuswitchen, weil man sagt, okay, nee, ich will jetzt aber doch noch den einstellen, jetzt mache ich lieber eine verhaltensbedingte, auch ganz schwierig. Also das muss einem vorher schon klar sein und man muss diese Voraussetzungen erfüllen.
Ich habe das lustigerweise ganz anders. Ich habe häufig verhaltensbedingte Kündigungen und wenn ich immer sage, ey, das sieht ganz schlecht aus, weil mir Abmahnungen fehlen oder das Verhalten vielleicht nicht ausreicht für die Art der Kündigung, die ausgesprochen werden soll, ja, machen wir eben eine betriebsbedingte draus.
Ja, finde ich auch gut. Also andersrum geht das auch ganz gut. Und letzter Hinweis noch, Kündigungsfrist. Also Auftragsmangel berechtigt uns selbstverständlich nicht einfach zu einer außerordentlichen, fristlosen Kündigung, weil damit werde ich nämlich am häufigsten angerufen. Ja, kann ich jetzt fristlos entlassen? Nein, können Sie nicht. Können Sie fast nie. Also wenn ich schon aus meinem Sekretariat höre, hier hat wieder XY angerufen, fristlose Kündigung muss schnell gehen, sage ich immer schon nein. Und ich liege zu 98% der Fälle richtig und die 2% Fehlerquote, die nehme ich. Das ist einfach so. Wir kommen fast nie in eine fristlose Kündigung und erst recht nicht bei so einem Auftragsmangel. Das bedeutet, man muss sich auch noch die Kündigungsfristen angucken und die müssen eingehalten werden.
Dazu auch bei der Änderungskündigung übrigens. Stimmt. Denn auch bei der Änderungskündigung haben wir am Ende die betriebsbedingten Gründe, die dahinter stehen. Und auch hier sind also die Kündigungsfristen einzuhalten, wenn man es nicht schafft, sich zu einigen.
Auf jeden Fall. Gut. Ja. Kim, wollen wir kurz zusammenfassen? Ich glaube, wir sind jetzt so thematisch erstmal am Ende. Wir haben ja schon gesagt, wenn wir hier die Aufnahmen beendet haben, sind wir auch sehr gerne noch offen für alle Fragen. Aber was ist jetzt die wichtigste Botschaft oder sind die wichtigsten Botschaften aus unserer Folge? Wir fassen am Ende immer gerne noch mal kurz das Wichtigste zusammen.
Eine der wichtigsten Botschaften ist, glaube ich, auch wenn wir schwarz malen, wie du gesagt hast, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen einfach unserem Job geschuldet, da kommen wir nicht ganz raus, ist, es gibt Lösungswege. Und die gibt es bestimmt auch betriebswirtschaftlich, wenn man sich da mit Leuten auseinandersetzt, aber die gibt es eben auch juristisch. Und da ist es einfach nur ganz, ganz wichtig, macht euch rechtzeitig Gedanken darum. Beschäftigt euch nicht erst damit, wenn es wirklich zu spät ist. Wenn ihr davor steht und feststellt, ihr könnt nichts mehr bezahlen, dann ist es zu spät. Behaltet es also einfach dauerhaft im Auge. Wie sieht es aus? Wie viele Überstunden sind vorhanden? Wie ist es mit Urlaub? Ist Kurzarbeit eine Option für euch und holt euch da einfach Beratungshilfe. Bei den Innungen, bei den Agenturen, bei den Handwerkskammern auch durchaus. Die haben Betriebsberater da sitzen und versucht euch da einfach, so gut es geht, eure Beratungen zu holen, ehrlich gesagt.
Ja. Und ich glaube, die wichtigste Message, die Kündigung ist immer das letzte Mittel. Ne? Also das ist wirklich erst alles ausschöpfen, und dann über die Kündigung nachdenken, weil man damit auch Und das ist immer die Frage, die wir gestellt kriegen, wie sind denn meine Chancen vor Gericht? Und dann muss man halt auch ehrlich sagen, jetzt haben sie schon gekündigt, jetzt kommen sie zu mir und jetzt kann ich eigentlich nur noch ein Pflaster draufkleben und wir gucken mal, was passiert. Also erst alles ausschöpfen und dann über die Kündigung nachdenken.
Genau, also bitte keine Schnellschüsse. Das macht uns die Arbeit leichter und es wird günstiger am Ende.
Wollte ich gerade sagen, es wird auch erheblich günstiger am Ende, ja, wenn man sich streitet. Ne? Man muss sich ja nicht streiten, aber wir streiten uns natürlich immer und deshalb können wir auch immer nur diese Fälle berichten.
Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Ich glaube, ihr habt hoffentlich einen ganz guten Überblick einmal bekommen über Optionen, die es gibt. Wenn ihr noch Fragen habt, wir sind noch da. Und dann sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.